Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer. Ich bin Diplombankbetriebswirt, Diplombetriebswirt und Leiter Marketing eines Großkonzerns. Ja, wir haben heute eine Sonderfolge, nämlich wir betrachten Wirecard. Und ich habe mir das Ganze auch nochmal angeguckt. Du lernst heute ein paar Fakten kennen, ein paar alte Pressenachrichten und vielleicht auch mal Fakten, die in den bisherigen Medien komplett außer Acht gelassen wurden. Ziemlich spannende Geschichten. Ich habe mir auch mal die Aufsichtsräte angeguckt, dessen CVs, also Lebensläufe und wie das alles vielleicht zusammenhängt. Vorab einmal kurz die Story und warum wir uns damit überhaupt beschäftigen. Ja, groß und knapp kannst du mit Sicherheit sagen, du hast es in den Medien mitbekommen, Wirecard, größter Börsenskandal eigentlich ever, hat jetzt Insolvenz angemeldet, kannst du auch nachlesen, Insolvenzregister, Wirecard AG vertreten durch den Vorstand und zwar im Amtsgericht München mit der HRB Nummer 169227, Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen zur Sicherung des Schuldenvermögens vor nachteiligen Veränderungen. Bisheriger Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Dr. Jurist Michael Jaffe aus München. Ja, das ist erinnert das Ganze so ein bisschen an die Netflix-Doku damals von Tyrannos, die blonde Dame, die behauptet hat, Bluttests so günstig und schnell bearbeiten zu können wie noch nie jemand zuvor. Und das Ganze hat sich natürlich auch irgendwann als tierischen Quatsch rausgestellt. Die wurde schon als nächste Bill Gates, nächste Steve Jobs wurde sie gehandhabt. War auf der Bühne mit Jack Ma, den Alibaba-Gründer, wurde ins Weiße Haus eingeladen, wurde näher auf, glaube ich, 2 bis 4 Milliarden US-Dollar betitelt als Marktkapitalisierungsanteile. Hat sich dann nachher irgendwann als Luftnummer rausgestellt. Das war so eine Sache wie Fake it till you make it. So lange Stories erzählen, bis das Startup dann tatsächlich in der Lage ist, das beschriebene Geschäftsmodell überhaupt zu machen. Deswegen kommt mir das alles ein bisschen bekannt vor. Trotzdem diesmal viele Parteien mit involviert, wie Ernst & Young, wie die BaFin und so weiter. Da kommen wir jetzt aber auch nochmal näher zu. Ja, als allererstes habe ich mir den Geschäftsbericht von 2019 mal angeguckt und da finde ich das sehr spannend. Und zwar auf Seite 10 von 223, ja, ich habe mir das alles durchgelesen, steht eine Passage, die ist recht interessant. Und zwar steht hier, es gibt keine wesentlichen identifizierten Risiken, bla bla bla. Und dann steht da unten zusätzliche Prüfungsmaßnahmen wie die Einsichtnahme in Unterlagen der Gesellschaft und die Beauftragung besonderer Sachverständige waren Geschäftsjahr 2018 nicht notwendig. Ja, spannend jetzt zu lesen, vor allem wenn man jetzt mal zurückguckt, wäre vielleicht ja ganz spannend gewesen. Aber naja, was wissen wir denn schon und was wussten wir schon? Also, seit dem 28. April war durch den KPMG-Prüfungsbericht bekannt, dass Wirecard in der Sonderprüfung keinen Nachweis über per Ende 2018 angeblich existierende Bankguthaben in Höhe von rund 1 Milliarde Euro erbracht hatte. Am 18. Juni verweigerte Ernst & Young dem DAX-Konzern das Testat, also für den Geschäftsbericht 2019. Begründung: fehlende Nachweise über Bankguthaben, also Trustee Accounts, wie man das nennt, in Höhe von 1,9 Milliarden. Und da frage ich mich aber jetzt schon, Freunde, wenn wir unseren Geschäftsbericht machen und wir müssen auch eine monatliche BWA machen, wir sind auch ein Konzern mit 8 Tochterunternehmen und ich habe damals ja den Diplom Bankbetriebswirt gemacht, da lernst du auch noch Rechnungslegung nach IFRS, da fragt man sich schon, also auch die monatliche muss doch kontrolliert werden. Da gibt es sogenannte Saldenermittlungen, wo der beauftragte Steuerberater oder die Steuerberatungsgesellschaft Salden abfragt. Und das eigentlich nicht immer nur zum Jahresende. Naja, am 22. Juni teilte Wirecard mit, dass der Vorstand die 1,9 Milliarden Euro mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für inexistent erachtet. In dem Sinne, dass die Mittel nie da waren. Also 1,9 Milliarden Euro weg. Ja, was wir darüber hinaus bislang schon lang vermutet hatten, auf Basis obiger Zahlen machte die Finanzszene.de am Montag bereits die Rechnung auf, dass Wirecard 2019 nicht etwa einen Gewinn von gut 480 Millionen Euro gemacht hat, so sollten es nach vorläufigen Zahlen sein, sondern wohl eher ein Verlust im Rundumfang von 420 Millionen. Also über 901 Milliarde ungefähr Unterschied. Außerdem ging man so ein bisschen davor auch davon aus, dass auch in den Jahren 2016 bis 2018 anders als ausgewiesen kein Gewinn gemacht wurde. Die Vermutung ergab sich daraus, dass sich die angeblichen Gewinne dieser Jahre in Richtung der KPMG-Milliarde summiert hatte. Das heißt, eigentlich kann man sagen, die haben nie Gewinn gemacht, das Geschäftsmodell hat auch nie funktioniert. Die haben das immer vertuscht mit dem Geldbetrag. Und wie groß ist das Bilanzloch jetzt wirklich? Dazu wurde gestern nichts bekannt. Die rasche Insolvenz legt allerdings nahe, dass das Ausmaß weit über die bekannten 1,9 Milliarden hinausgeht. Das ist auch meine persönliche Meinung. Ich glaube, das wird noch ein deutlich höherer Batzen Geld. Einfacher Gedanke hierzu, das Konzerneigenkapital betrug per Ende 2018 gut 1,9 Milliarden Euro, war also quasi so groß wie das dieser Tage bekannte Bilanzloch. Nun gilt es zwar erstens zu bedenken, dass die eine Zahl aus 2018 und die andere aus 2019 stammt und zweitens, dass sich innerhalb einer Konzernstruktur der Kapital nicht einfach hin und her schieben lässt. Also, so platt wie plausibel, wenn das Fake Cash in Höhe von 1,9 Milliarden Euro das einzige Problem gewesen wäre, dann hätte es ja keinen triftigen Grund geben müssen, einen Konzern, der vor einem Jahr noch 1,9 Milliarden Euro Eigenkapital theoretisch hatte, jetzt in die Insolvenz zu schicken. Versteht ihr? Und das macht mich auch so ein bisschen stutzig. Zu den fragwürdigsten Vorgängen in der Unternehmensgeschichte Wirecards gehört vor allen Dingen mehrere Übernahmen. Und hier nicht nur hierzulande, weithin auch unbekannt indischen Unternehmens. Und zwar, das geht um GI Retail. Schon immer gab es die starke Vermutung, dass die angeblich bezahlten 340 Millionen Euro eher nicht in den Warenwert dieser Firma widerspiegelten und vor allen Dingen, dass dafür auch Aktienoptions- und Aktienscheine gezahlt wurden und das natürlich jetzt auch für die übernommenen Unternehmen ein Riesenskandal. Du wirst gekauft, denkst bis Millionen schwer, bekommst Anteile von Wirecard und die sind jetzt nichts mehr wert. Ja, zum Zweiten, das zweite weiter oben genannte Stichwort lautet Merchant Cash AdSense und dabei handelt es sich um sogenanntes Working Capital, also dass Wirecard seinen an die Payment-Plattform angeschlossenen Händlern zur Verfügung stellt. Hier gab es immer so einen plausiblen Bezug zu Wirecards Kerngeschäfte. Also, trotzdem kann natürlich auch diese Position jenseits ihres realen Kerns weit überhöht ausgewiesen worden sein. Ein unter seriösen Wirecard-Kritikern geschätzter Blog, der hieß nämlich MCA Mathematics, also steht für Merchant Cash Advance, hat hier jedenfalls schon immer starke Unregelmäßigkeiten vermutet und jedenfalls KPMG spricht im Sonderbericht von einer 250 Millionen Euro schweren Kreditlinie an die Drittgeschäftspartner. Ja, diese Viertelmilliarde sei den MCA-Ausleihungen zuzuordnen. Ja, und dann sind da noch Kredite und nicht nur einer, sondern mehrere. Und angeblich über die Fintech-Plattform akquiriert. Per Ende 2018 waren das 123,4 Millionen Euro langfristige Darlehen und 98 Millionen Euro kurzfristige. Frage ist halt, ist es werthaltig? Würde man sehen, warum ein Zahlungsdienstleister bei Banken Kredit aufnimmt, um mit dem Geld dann seinerseits Kredite zu vergeben, ist für mich als Geschäftsmodell, Modellierer sowieso schwer nachzuvollziehen. Ja, ein interner Kenner des Wirecard-Zahlenwerks ging bereits vergangene Woche davon aus, dass sich die nicht werthaltigen Vermögenswerte wohl eher auf 3,5 Milliarden bis 4 Milliarden Euro belaufen als auf 1,9 Milliarden Euro. Warten wir mal ab. Also, nun erfundene Gewinne oder auch verschleierte Verluste, das ist halt die Frage. Erfundene Gewinne sind das eine, man landet bei plus minus null, zeigt aber ein paar hundert Millionen Euro Ergebnis. Das zweite sind verschleierte Verluste, man landet bei ein paar hundert Millionen Euro minus, zeigt aber eine schwarze Null. Und was ist das dritte? Man macht ein paar hundert Millionen Euro Verlust, zeigt aber ein paar hundert Millionen Euro Gewinn. Also ziemlich heftig. Ja, wo ist das ganze Geld hingeflossen? Das ist natürlich so die wichtigste Frage. Und ja, so wurde es schuldseitig so richtig, richtig krass. Vor allen Dingen mit der letzten Herbstrechnung. Warum? Es wurden die 500 Millionen Euro schwere Anleihe gegeben und mit der allerdings Kredite getilgt wurden, plus minus null. Dann hätte man das nehmen können, 900 Millionen Euro von Softbank nämlich, von denen allerdings 340 Millionen Euro ebenfalls an die Banken flossen und laut Wirecard-Webseite bis heute gut 150 Millionen in ein Aktienrückkaufprogramm gesteckt wurden, bleiben 400 Millionen Euro verwendbare externe Liquidität oder plus 700 Millionen Euro, um die Bankschulden der Rechnungen vors Oktober zu tilgen. Ja, man bleibt da noch gespannt, wie das da weitergeht. So, jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich auch mit den Prüfern? Geprüft hatte ja immer Ernst & Young und zumindest der Bund kündigt jetzt nach dem Wirecard-Skandal Vertrag mit den Bilanzprüfern. Ja, im Debakel um den Zahlungsabwicklern wächst auch auf der Druck natürlich auf die Aufsichtsbehörden in Deutschland und somit auch die EU-Kommission. Und die Bundesregierung dringt auf schärfere Vorgaben. Ja, das macht sie halt immer, wenn es zu spät ist. Auf jeden Fall hätten sich beide Ministerien verständigt, bestätigten Sprecher des Justizressorts in Berlin. Jetzt eine neue die Konsequenzen daraus zu ziehen und ja, der privatrechtlich organisierte Verein DPR kontrolliert im Staatsauftrag die Bilanzen und er habe im Fall von Wirecard nach Ansicht der Ministerien versagt und deswegen wurde der Vertrag gekündigt. Ja, und jetzt stellt sich natürlich aber auch die Frage, du als Kleinanleger, der vielleicht Aktien hält von Wirecard, kannst du eigentlich die BaFin verklagen oder Ernst & Young? Und ja, das prüfen gerade viele. Es wird also eng für die langjährigen Wirecard-Bilanzprüfer. Der japanische Technologieinvestor, also große VC, Venture Capitalist Softbank, der will die Prüfer von Ernst & Young wegen ihrer Rolle im Wirecard-Skandal verklagen. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, nennt sich SDK, hat Strafanzeige gegen mehrere Prüfer gestellt. Ja, und das geht natürlich auch. Die Schutzgemeinschaft, nämlich der Kapitalanleger SDK, stellte wegen der Vorgänge rund um Wirecard Strafanzeige gegen zwei amtierende und einem ehemaligen Abschlussprüfer von Ernst und Young. Und das wird auch nochmal witzig werden. Dann habe ich auch nochmal ein paar alte Medienberichte rausgesucht. Hier gab es zum Beispiel vom 5.11.2019 einen Bericht vom Handelsblatt. Hier steht, rasantes Wachstum, wenig Transparenz, das fällt in der Bilanz von Wirecard auf. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht das schon sehr merkwürdig aus. Hier steht zum Beispiel, das Geschäftsmodell bringt es in sich, dass Umsatz und Gewinn einzelner Töchter nicht immer repräsentativ sind. Wenn es um die geografische Zuordnung geht, ist merkwürdig. Das erscheint nachvollziehbar, wenn es darum geht, Erträge beim Bargelddosen bezahlen im grenzenlosen Internet zu generieren oder zu verschleiern. Ja, Solche Hinweise, warum und wie einzelne Gesellschaften ungewöhnlich hohe Erträge beisteuern, wünscht sich ja der Aktionär in Quartals- und Jahresberichten. Als vertrauensbildende Maßnahme hat Wirecard die Wirtschaftsgesellschaft KPMG mit einer unabhängigen Prüfung beauftragt. Die Ergebnisse sollen Anfang 2020 vorliegen. Ja, und daraus ist natürlich auch der Skandal entstanden. Spannend aber war in diesem Bericht, dass die bisherigen Berichte aus 2017 und 18 absolut schlecht Transparenz waren. Und da hätte man natürlich schon mal aufmerksam werden können. Hier heißt es, Wirecard weist den Umsatz- und Ergebnisanteil seiner Tochtergesellschaft nicht in der IFRS-Konzernbilanz, dafür aber in der Bilanz der AG aus. Demnach hat die Card System Middle East in Dubai im abgelaufenen Geschäftsjahr 58,2% zum Jahresergebnis beigetragen. Das waren 237,5 Millionen Euro. In einer späteren Erläuterung hat Wirecard erklärt, dass die Wirecard-Tochtergesellschaften in Dubai annähernd 200 Millionen beschäftigt. Also völlig Intransparenz. Und da verfolge ich, muss ich auch fairerweise sagen, Warren Buffett als Investmentstrategie. Wenn du das nicht innerhalb von 5 Minuten verstehst, dann lass es sein. Dann hier gab es nochmal einen Bericht, den fand ich auch extrem spannend, vom 4. Februar 2019, die merkwürdigen Aufseher der Wirecard AG. Schon hier wurde, also vor über einem Jahr, bemängelt, dass der Aufsichtsrat, der dann natürlich auch komplett versagt hat, nicht aus 100% fähigen Aufsichtskontrolleuren bestehe. Hier wird zwar auch ein bisschen der Vorstand angemeckert, dass man sagt, ja, der Vorstand, das sind immer noch die Gründer. Da muss man aber auch fairerweise sagen, das sehe ich nicht so. Bei Zalando sind auch noch die bisherigen Gründer drin und machen das hervorragend. Also das muss nicht immer was heißen. Aber was natürlich schon stimmt, ist, dass der Aufsichtsrat, der ist zur Kontrolle da und den Vorstand zu überwachen. Und die haben anscheinend da nicht viel Handlungsbedarf gesehen. Und natürlich muss von einem DAX 30 Unternehmen, muss da natürlich der Aufsichtsrat eine gewisse Bildung mitbringen. Ja, und hier gibt es einen Bericht auf kapital.de, hier heißt es unerfahrener Aufsichtsrat. Noch merkwürdiger ist die Besetzung des Aufsichtsrats. Der Vorsitzende Wulf Matthias arbeitete einige Jahre als Vorstand der Deutschlandtochter der Credit Suisse, verfügt aber über keinerlei Erfahrung an der Spitze eines großen Konzerns. Auch unter den anderen 5 Aufsichtsräten finden sich niemand, der mit einer früheren Vorstandstätigkeit oder einem Aufsichtsratmandat in einem anderen großen Konzern hätte glänzen können. Die Hälfte der Mitglieder arbeiten als selbstständige Unternehmensberater, sodass man Interessenkonflikte von vornherein nicht ausschließen kann. Das habe ich mir auch zum Anlass mal genommen und habe mir mal den Lebenslauf angeguckt von Matthias Wulf, dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Und dann finde ich schon ein paar Sachen spannend. Freunde, wenn man dann mal guckt, dann sieht man, er ist bei der Chase Bank Direktor gewesen, 1980 bis 84. Das ist JP Morgan Chase Bank und die ist ebenfalls in den Skandal mit verwickelt, gab also auch Geschäftsbereiche, die zusammen mit Wirecard getätigt worden sind. Dann war er aber auch zum Beispiel, wo haben wir das hier, bei der Credit Suisse Bank, nämlich Deutschland AG Frankfurt. Da war 2001 bis 2011 Mitglied des Vorstands Bereich Private Investment Office. Und dann findet man aber einen Bericht, wie die Credit Suisse Wirecard am Leben hielt. Die Schweizer Großbank half dem angeschlagenen Zahlungsanbieter 900 Millionen Euro zu besorgen, ohne dass die Geldgeber ein Risiko eingehen mussten. Nun könnten Pensionskassen ihr Geld verlieren. Also Leute, was soll man dazu sagen? Ich meine, ich bin kein Journalist. Ich habe jetzt hier mal eine Stunde gegoogelt. Da gibt's eine Börse, die beim IPO prüfen muss. Es gibt einen Ernst & Young, die Wirtschaftsabschlüsse machen müssen. Es gibt den Aufsichtsrat, der kontrollieren muss und auch die Mittel hat, externe Parteien mit Gutachten zu beauftragen. Das darf ein Aufsichtsrat, ja. Es gibt meistens auch noch einen Verwaltungsrat und. So, und jetzt kommt da ein IPO und da gibt es ein Unternehmen und da wird ein Aufsichtsrat gebildet, weil viele Kleinanleger ihr Geld in Aktien investieren. Und dann guckt man sich den Lebenslauf an von Matthias Wulff und stellt fest, dass manche dieser Positionen, wo er selber als Direktor oder Vorstand war, Jahre später komischerweise dem Unternehmen, wo er Aufsichtsrat mit Vorsitzender ist, die dem mit Geld stützen. Da würde ich jetzt sagen, da besteht ein Interessenkonflikt, aber ich habe davon auch anscheinend keine Ahnung. Für Leute, die vielleicht ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, könnte man sagen, würde ich sagen, es ist ein Interessenkonflikt. Ja, gibt jetzt auch schon erste Klagen auf Schadensersatz, aber ich fand es auch nochmal spannend, uns vielleicht nochmal wirklich anzugucken, was machen die denn überhaupt. Also, Wirecard AG ist eine 1999 gegründetes börsennotiertes deutsches Zahlungsdienstleistungsunternehmen in Sitz von Aschheim, das ist bei München. Wirecard bietet Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr an, das Risikomanagement sowie die Herausgabe und Akzeptanz von Kreditkarten. Die Tochtergesellschaft, nämlich die Wirecard Bank AG, verfügt über eine eigene Banklizenz und wird somit natürlich dann auch von der BaFin kontrolliert. Im Juni 2020 gestand Wirecard ein, dass Aktiva über 1,9 Milliarden Euro in ihrer Bilanz nicht zu belegen sind, nachdem es kein Testat für 2019 gab. Daher trat der langjährige CTO und CEO Markus Braun zurück. Er wurde später unter dem Vorwurf der Vortäuschung von Einnahmen und Marktmanipulationen festgenommen und am Folgetag gegen eine Kaution auf freien Fuß gesetzt. Am 25. Juni beantragte Wirecard die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Übrigens spannend, dass der andere Vorstand noch auf der Flucht ist. Der hat ja durch seinen Anwalt angekündigt, sich zu stellen, ist dann aber trotzdem abgehauen und ist jetzt in China. Also erst sagen, er kommt, dann doch nicht. Also ziemlich spannend. Ist also 2018 in den DAX aufgestiegen und ja, gab schon viele, viele Vorwürfe, wenn man sich das anguckt, sehr lange. Es gab zum Beispiel im Mai 2008, da veröffentlichte ein unter Pseudonym schreibender Benutzer in einem Internetforum eine kritische Analyse und er bemängelte intransparentes Reporting, hinterfragte die hohe Profitabilität und vermutete wegen der dennoch ja regelmäßig erfolgten Kapitalerhöhung, nämlich systematische Ausplünderung der Erlöse aus den Kapitalerhöhungen und. Also wer sich das mal anguckt, hier steht zum Beispiel auch noch, hier gab es einen Fall, auch Fondsmanager der Private Bank Saal Oppenheim setzten auf fallende Kurse und wiesen institutionelle Anleger zugleich vor Bekanntwerden der Vorwürfe auf Bilanzfehler hin, was als ja offensichtlich Kursmanipulation gelten kann. Da die Aktie um fast 70% fiel, erstattete Wirecard Ende Juni 2008 Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen Fondsmanager und die haben auch Mitarbeiter freigestellt. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München wurden zwei SDK-Vertreter in Untersuchungshaft genommen und 2012 zu Haftstrafen verurteilt. Ja, da die Wirecard-Aktie durch eine Falschmeldung des Nachrichtendienstes Goldman Morgenstern Partners im April 2010 um mehr als 30% fiel, leitete die Bundesanstalt für Finanzaufsicht, also das ist die BaFin, eine Ermittlung ein und ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft München gegen GoMopa wurde mangels Nachweis eingestellt. Es gab auch viele Auseinandersetzungen mit der Financial Times wegen Berichterstattung. Gab jetzt, wie gesagt, den Insolvenzantrag. Was haben die aber überhaupt versucht? Die haben versucht, mobiles Zahlen zu optimieren. Also seit 2015 bietet Wirecard eine mobile App an, die nennt sich Boon und dient für Bezahlvorgänge. Und Basis dafür ist eine virtuelle Prepaid Mastercard und Boon ermöglicht kontaktloses Bezahlen nach so einer genannten NFC-Technik. Und für solche Zahlungen nutzt Wirecard halt diese HCE-Technik, das nennt man in Deutsch die Host Card Emulation. Und daneben können auch weitere Transaktionen wie Überweisung getätigt werden. Ja, und im Oktober 2019, da wurde die Wirecard Bank gestartet mit der App Boon Planet. Und das ist wie eine mobile Direktbank, eigentlich genauso wie N26. Ja, dann Digitalisierung des Einzelhandels. Das Unternehmen unterstützt außerdem den stationären Einzelhandel und auch die Digitalisierung, zum Beispiel mit Connected Store Projects, mit T-Systems. Das ist eine IoT-Technologie und dieser Markt, dieses Marktkonzept verknüpft die Daten von Sensoren, intelligenten Wagen, Kameras mit KI und Wirecard stellt die App dafür bereit, die Kunden interaktiv leitet. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch ein bisschen Finanztechnologie. Seit März 2018 bietet Wirecard Firmenkunden der Mizuho Financial Group Kartenausgabedienste in Asien an. Im April 2018 vereinte Wirecard mit der UniCredit, der französischen Großbank, Kooperation in digitalen Zahlungsanbietern. Laut letzten Bericht 2018 gab es einen Gewinn von 347,40 Millionen €, hatten 5.154 Mitarbeiter. Dazu meine letzten Worte auch in meinem Bericht von Wirecard. Tut mir wirklich leid für die 5.000 Mitarbeiter und ich hoffe, dass es für euch irgendwie weitergeht. In dem Sinne, einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche, euer Tom.